Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, guten Tag. Und mit einer der spektakulärsten Enthüllungsgeschichten des letzten Jahres.
Die Corona-Zeitung war bis der bestimmende Faktor.
Sie hören es im Hintergrund, das sogenannte Strache- oder auch Ibiza-Video. Wir erinnern uns, Heinz-Christian Strache, der damalige Chef der österreichischen Regierungspartei FPÖ und Vizekanzler, sitzt in einer Finca auf Ibiza und will einer russischen Oligarchin öffentliche Aufträge in beträchtlicher Höhe zuschanzen, wenn sie ihm im Tausch dafür einflussreiche Posten und damit Einfluss auf die Berichterstattung bei Österreichs auflagenstärkster Zeitung, der Kronenzeitung, verschafft. Die russische Oligarchin war ein inszenierter Fake. Straches Aussagen leider echt. Das Videomaterial wurde nach aufwendiger Prüfung damals von der Süddeutschen Zeitung und der österreichischen Wochenzeitung Falter veröffentlicht. Vizekanzler Heinz-Christian Strache musste abtreten, eine Regierungskrise folgte und am kommenden Wochenende stehen nun die mit Spannung erwarteten Neuwahlen an. Und auch wir blicken natürlich zu diesem Anlass heute auf unser Nachbarland Österreich. Nicht aber ohne zunächst einen kritischen Blick in die eigene Hauptstadt zu wagen.
Medias Res.
Nämlich nach Berlin. Wenn zwei bis dato völlig unbekannte Personen eine der traditionsreichsten deutschen Zeitungen übernehmen, kann das schon mal misstrauisch machen. Auch wenn sich die beiden zugegebenermaßen auf ihren Pressefotos kaum sympathischer präsentieren könnten. Die Rede ist von Holger und Silke Friedrich, den überraschenden Neueigentümern der Berliner Zeitung. Wer sie sind und was sie zum Kauf der Berliner Zeitung bewegt hat, das beleuchtet Daniel Buß für uns.
Silke und Holger Friedrich kaufen die Berliner Zeitung, weil sie die Hauptstadt lieben, aber sie auch viel zu viel an Berlin stört. Ihre Kinder erzählen beide im Interview mit dem RBB, ziehe es raus aus Berlin und Deutschland. Die Politik hier mache zu wenig aus den Möglichkeiten. Beispiele seien die Verkehrspolitik, aber auch die Bildungsarbeit.
Wir denken, dass der Berliner Verlag eine wunderbare Möglichkeit ist, sich einzubringen und vielleicht auch die gesellschaftliche Entwicklung mit so ein paar Impulsen zu bereichern. Und das war unsere Hauptmotivation,
sagt Silke Friedrich. Ihr Mann Holger betont, das Engagement habe auch mit ihrer Biografie zu tun. Beide kommen aus dem Osten, sie aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt, er aus Ost-Berlin. Früher, auch nach der Wende, sei die Berliner Zeitung für sie Pflichtlektüre gewesen.
Der Berliner Verlag ist eine Ikone, der ist durchgereicht worden, die gibt es immer noch und die haben sich tapfer bemüht. Und dann ist nur die Frage, okay, entweder geht man raus oder rein, nimmt das Risiko, nimmt die ganze Erfahrung, die man hat, bietet eine Plattform für etwas an und dann versucht man von dem Punkt aus vorwärts zu marschieren. Und das war der Punkt, wo wir dann an die Tür geklopft haben, gefragt haben bei Dumont, können wir darüber reden?
Und der Kölner Verlag verkauft. Zum Preis nur so viel.
Es war eine sehr harte Verhandlung. Nein, wir haben ihn noch nicht geschenkt bekommen. Es ist ein wechselseitig fairer Deal.
Zum Verlag gehört auch der Boulevardtitel Berliner Kurier, eine Druckerei und kleinere Agenturen etwa für PR-Magazine. Das Filetstück ist aber zweifellos die Berliner Zeitung. Die neuen Eigentümer wollen sie vor allem im Internet und bei Zeitungs-Apps nach vorne bringen. Doch wie unabhängig kann eine Zeitung sein, wenn ihre Verleger auch Akteure sind? Sie als Leiterin einer internationalen Privatschule in der Bildung, er als erfolgreicher IT-Manager und Berater im Digitalen. Ganz raushalten wollen sie sich jedenfalls nicht.
Ich glaube, wenn wir verantwortlich sind für das Finanzielle, ist es absolut notwendig, dass wir uns gemeinsam mit der Chefredaktion und den Verantwortungsträgern die Inhalte anschauen,
sagt Silke Friedrich. Vor allem wolle sie mit ihrem Mann erreichen, dass sich die Berliner Zeitung, die derzeit, um zu sparen, mit anderen Zeitungen Artikel tauscht, wieder stärker von anderen unterscheidet. Einzelne Themen oder gar Artikel wollen sie sich aber nicht vorknöpfen.
Unsere Rolle wird sicher sein, den Rahmen zu bieten und in Austausch zu gehen. Definitiv gehen wir nicht in die Redaktion, das kann ich hiermit versprechen.
Ob sie mehr Journalistinnen und Journalisten einstellen, überlegen sie noch. In jedem Fall müsse im Verlag erstmal niemand um seinen Job bangen. Die Redaktionen waren allerdings schon in den vergangenen Jahren ausgedünnt worden, vor allem vom britischen Finanzinvestor David Montgomery und in den vergangenen 10 Jahren von Dumont. Dumont wollte den Reporter Alexander Osang vom Spiegel zurück zur Berliner Zeitung holen, und zum Chefredakteur machen. Osang lehnte ab. Auch heute kann er sich das nicht vorstellen, sieht aber Potenzial.
Ich glaube, es sind immer noch gute Leute da. Ich habe heute mal mir die Zeitung gehört, ich lese die natürlich auch jetzt nicht so regelmäßig, aber ein toller Text von Frank Junghähnel zum 70. Geburtstag von Bruce Springsteen. Wunderbar, der könnte in jeder großen Zeitung stehen.
Ja, sagt Osang, die Berliner Zeitung schwächle. Ihre Auflage liege nur noch bei gut 80.000 Exemplaren. Die Berliner sei aber oft zu Unrecht als aussterbende Redaktion bezeichnet worden. Da gehe noch was, sagt der Reporter, der die Friedrichs für den Spiegel getroffen hat.
Ich glaube, dass jetzt sozusagen solche Leute da reinkommen, die so eine Energie ausstrahlen. Man muss wirklich gucken, ich habe überhaupt keine Ahnung, was daraus wird. Ist erstmal irgendwie eine Erleichterung.
Noch müssen Silke und Holger Friedrich die Prüfung des Kartellamtes abwarten. Dann wollen sie aber so schnell es geht loslegen. Spätestens im Dezember soll grob feststehen, wie sich die Berliner Zeitung unter ihren neuen Eigentümern genau verändern wird.
Wer sind Holger und Silke Friedrich und warum haben sie die Berliner Zeitung gekauft? Ein Beitrag von Daniel Buß war das. Und wir blicken nach Österreich. Sie kennen das vielleicht. Wenn man von sich selbst ablenken will, zeigt man gerne mal mit dem Finger auf andere. Was wie Kindergarten wirkt, kann aber tatsächlich eine effektive Medienstrategie sein. Eine Strategie, die gerade rechtspopulistisch agierende Parteien praktisch perfektioniert haben. Zu sehen ist das dieses Wochenende unter anderem in Österreich, auf den letzten Metern vor den Nationalratswahlen dieses Wochenende. Dort wurden kurz vor der Wahl noch einmal brisante Informationen öffentlich. Die Ex-Regierungspartei ÖVP soll hoch verschuldet sein und die Herkunft ihrer Großspenden und Wahlkampfkosten wissentlich verschleiern. Unangenehm. Die Partei von Ex-Kanzler Sebastian Kurz weist alles von sich und flüchtet sich in den Gegenangriff. Sirjan Govedarica berichtet, warum er dabei von anderen Medien oder die ÖVP dabei von anderen Medien auch noch unterstützt wird. Und er lässt dabei zunächst diejenigen zu Wort kommen, die die heiklen Informationen veröffentlicht haben.
Und es gibt ja dieses legendäre Zitat des Herausgebers der Washington Post, der dann irgendwann mal gesagt hat, we're not at war, we're at work.
Florian Klenk musste sich in den vergangenen Wochen immer wieder rechtfertigen. Dabei ist dem Chefredakteur des Falter ein journalistischer Scoop gelungen. Die Wiener Wochenzeitung bekam interne Dokumente aus der Buchhaltung der ÖVP von Sebastian Kurz zugespielt, von einer anonymen Quelle. Brisantes Material auf den letzten Wahlkampfmetern, denn die Daten zeichnen das Bild einer hochverschuldeten Partei, die Großspender und sehr hohe Wahlkampfkosten verschleiere und sich nicht immer an die Regeln halte. Kurz darauf meldete die ÖVP einen groß angelegten Hackerangriff auf die Partei. Dabei seien terabyteweise interne Daten abgezapft worden und man könne auch Manipulationen nicht ausschließen. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer.
Die das gestohlen haben, können nicht nur Daten stehlen, sondern sie können sie auch verändern, sie können sie löschen, sie können aber auch neue hinzufügen. All das ist jetzt offen.
Die Botschaft, auch der Falter könnte manipulierte Daten veröffentlicht haben. Eine Steilvorlage für den mächtigen Boulevard und konservative Zeitungen in Österreich. Der Inhalt der Vorwürfe gegen die ÖVP und Parteichef Sebastian Kurz spielte in der Berichterstattung, wenn überhaupt, eine Nebenrolle. Der Tenor stattdessen, der Falter führe einen Feldzug gegen die ÖVP, setze auf zweifelhafte Quellen und berichte parteiisch, also im Sinne des linken Parteispektrums. Falter-Chefredakteur Florian Klenk weist das entschieden zurück.
Wir würden alle Daten von Parteien veröffentlichen, wenn es im öffentlichen Interesse ist und wenn das Reden auf der politischen Bühne und das Handeln in der Hinterbühne nicht zusammenpassen.
Rubina Möhring ist Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Die Nähe einiger österreichischer Medien zur konservativen ÖVP ist für sie nichts Neues.
Die Medieneigentümer sind nicht ganz 100%, aber doch zu einem sehr großen Teil konservativ eingestellt und unterstützen die ÖVP. Und das merkt man natürlich. Und deshalb gibt es so keine wirklich ausgewogene Berichterstattung.
Hier kommt eine Besonderheit des österreichischen Mediensystems ins Spiel. Hierzulande gibt die öffentliche Hand große Summen für Zeitungsinserate aus, also etwa Parteien, Ministerien oder Behörden. Florian Skrabal ist Chefredakteur der unabhängigen Rechercheplattform Dossier. Er und sein Team haben alarmierende Zahlen recherchiert. Alleine die Stadt Wien gibt pro Jahr rund 35 Millionen Euro für Zeitungsinserate aus. Deutlich mehr als München, Hamburg und Berlin zusammen.
Man kann sehr leicht hohe Summen von A nach B verschieben und dadurch wird der Medienmarkt verzerrt und dadurch wird der Medienmarkt beeinflusst. Das heißt, es wird nicht mehr so kritisch berichtet oder man bekommt quasi zu einem Inserat noch ein Advertorial, das dann nicht gekennzeichnet ist. Und das sind die Usancen eigentlich der Branche, die mittlerweile nicht nur den Boulevard mehr betreffen, sondern immer mehr auch Qualitätsmedien.
Also gute Presse im Tausch gegen lukrative Inserate? Da ist etwas dran, sagt Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen. Sie spricht sogar von einer speziellen Art der Medienförderung, von der vor allem auflagenstarke Blätter profitieren.
Da wird inseriert und da wird hineingepulvert, weil das Leser bringt und dann möglicherweise auch Leserstimmen bringt. Und deshalb haben die eine ganz starke Position hier, diese Blätter, weil sie den Eindruck erwecken, als könnten sie im Sinne der Auftraggeber von den Inseraten die Leser beeinflussen.
Zurück zum Falter und dessen kritischer Berichterstattung über die ÖVP-Finanzen. Die Partei hat das Blatt inzwischen verklagt und verlangt unter anderem den Widerruf einiger Behauptungen. Der im Raum stehende Vorwurf, der Falter habe manipulierte Daten in seiner Berichterstattung verwendet, wird in der Klage an keiner Stelle erhoben.
Krieg gegen den Falter statt kritische Berichterstattung über die Finanzen der österreichischen Volkspartei ÖVP. Unser Korrespondent Sirjan Govidaritsa berichtete aus Wien. Und Österreich vor der Wahl, dieses Thema begleitet uns natürlich auch in den nächsten Tagen noch weiter. Welche Konsequenzen hatte das Ibiza-Video und mit welchen Medienstrategien versuchen sich die Parteien nach der Regierungskrise erfolgreich in Stellung zu bringen? Ein Schwerpunkt bei uns diese Woche hier bei Medias Res. Während die Alpenrepublik derzeit noch strauchelt, gibt es einen Lichtblick immerhin anderswo auf der Welt. In Äthiopien. Für seine Demokratiebemühungen und für seinen historischen Friedensschluss mit dem langjährigen Erzfeind Eritrea wurde Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed heute mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet. Und auch in puncto Pressefreiheit geht es in Äthiopien merklich bergauf. Wie dauerhaft diese Verbesserung ist, das wollten Livia Giuliani und Kolja Unger für uns herausfinden. Sie waren in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba für uns unterwegs und haben mit Journalisten über ihre Arbeit gesprochen.
I was arrested in 2014, April, with my friends, because of our activities on the Zone9 blogging collective.
Der äthiopische Journalist Befika Duhailo sitzt in einem kleinen Gemeinschaftsbüro im ersten Stock eines Einkaufszentrums in Addis Abeba. Er beschreibt, wie er 2014 aufgrund seiner Arbeit für das Bloggerkollektiv Zone9 inhaftiert wurde.
The day I was detained, I was taken just directly to my home and then my home was searched.
Am Tag, als ich verhaftet wurde, sind sie direkt zu mir nach Hause, um meine Notizen mitzunehmen. Sie haben mich in eine Zelle gebracht. Dort wurde ich verhört und gefoltert, 48 Tage lang. Sie wollten, dass ich mich selbst der Kriminalität bezichtige. Sie schlugen, traten, erniedrigten mich. Das waren die härtesten Tage meines Lebens.
Insgesamt wird er in den letzten 6 Jahren 4-mal verhaftet und eingesperrt. Einmal für 1,5 Jahre. Der Vorwurf? Terrorismus und Aufruf zur Gewalt durch sein Schreiben. Dabei machten die Aktivisten auf Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit politischen Gegnern und Zensur durch die Regierung aufmerksam. Die Gefängniszelle muss Befika Duhailo sich mit 120 anderen teilen. Es gibt für sie nicht genug Toiletten, Duschen und Betten, sodass sie auf dem Boden schlafen müssen. Im April vergangenen Jahres wird er zusammen mit 10.000 anderen politischen Gefangenen freigelassen, kurz bevor der neue Premierminister Abiy Ahmed sein Amt antritt.
Just a few days before. Prime Minister Abiy was appointed as Prime Minister.
Die meisten von uns waren Journalisten. Abiy Ahmed rief am Montag im Gefängnis an. Am Donnerstag wurden wir entlassen.
In Äthiopien laufen Journalisten schon seit Jahrzehnten Gefahr, inhaftiert, im Gefängnis gefoltert oder erschossen zu werden. Bis 2018 lag das ostafrikanische Land in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen noch hinter Russland. Seit der Massenbegnadigung durch Abiy Ahmed stieg es mit einem Mal um 40 Plätze auf und ist nun vergleichbar mit dem EU-Land Bulgarien. Der Radiojournalist Laike Demessi bleibt trotzdem misstrauisch. Ein Regimewechsel bedeutete immer schon eine kurze Zeit der Freiheit, sagt er. In seinem Wohnzimmer erinnert er sich an die 70er Jahre, als Kaiser Haile Selassie im Zuge einer sozialistischen Revolution gestürzt wurde. Damals hat sich Laike Demessi entschieden, in Äthiopien zu bleiben und Journalist zu werden.
Am Anfang gab es Pressefreiheit. Du konntest schreiben, was du wolltest. Es gab auch eine Reihe unabhängiger Zeitschriften. Aber als das Militär stärker wurde, wurden sie diktatorisch und verbannten private Magazine. Es kam zur Zensur. Und als Journalist hattest du es alles andere als leicht.
Die kurze Zeit der Pressefreiheit unter dem Derg-Regime schlug um in den sogenannten Roten Terror mit 500.000 Ermordungen Oppositioneller durch die kommunistische Regierung. Laeke de Messi arbeitete inzwischen als Nachrichtensprecher bei Radio Ethiopia.
One day when I was in the studio,
eines Tages war ich im Studio, als jemand die Tür aufriss, obwohl das rote Licht brannte. Er wollte mich einen sehr hingekritzelten Text vorlesen lassen, dessen Inhalt ich nicht kannte. Und ich habe gesagt, nein, das lese ich nicht vor.
15 Tage später wird er von Sicherheitskräften abgeholt und in ein Gefängnis gesteckt. Nach einer Woche wird er aus der Zelle in ein Büro gebracht. Er kommt frei, ohne Verfahren, ohne Prozess. Stattdessen wird ihm verboten, weiter als Journalist zu arbeiten und er wird zwangsweise in einen anderen Teil des Landes versetzt. Anfang der 90er Jahre wird das sozialistische Derg-Regime von einer Koalition verschiedener Befreiungsbewegungen abgesetzt, die bis heute regieren. Laeke de Messi erlebt eine zweite Welle der Pressefreiheit. Er arbeitet wieder als Journalist, gründet ein freies Magazin, gewinnt Preise. Doch auch diesmal lässt der Rückschlag nicht lange auf sich warten. Nach nur 4 Jahren wird sein Magazin Mitte der 90er Jahre verboten. Aber mittlerweile sind internationale Medien auf ihn aufmerksam geworden. Und als Korrespondent für Voice of America, BBC und die Deutsche Welle hat er in Äthiopien nichts mehr zu befürchten. Die äthiopische Regierung möchte sich nicht mit den westlichen Ländern anlegen. Hinzu kommt, englischsprachige Journalisten erreichen kaum Äthiopier und haben so wenig Relevanz. Mittlerweile ist Laeke de Messi Rentner und verfolgt das Tagesgeschehen im Radio. Dass nun mit Premierminister Abiy Ahmed die Gefahren für Journalisten überwunden sind, bezweifelt er.
Für eine politische Wende braucht es mehr als nur einen Mann. Ich traue der Freiheit nur, wenn es Wahlen gibt und eine andere Regierung an die Macht kommt.
Gründe für dieses Misstrauen gibt es einige. Auch nachdem Abiy Ahmed an die Regierung kam, wurden Journalisten verhaftet, einzig und allein, weil sie unbequeme Fragen stellten. Ein Beispiel, der Radiojournalist Tamerat Abera berichtete am 24. Mai über das Vererben von Grundstücken in der Oromia-Region. Noch am selben Tag wird er verhaftet, weil die Regionalregierung in seinem Beitrag schlecht wegkam. Als sein Kollege über die Verhaftung recherchiert und Abera im Gefängnis besucht, wird dieser auch verhaftet. In seinem Büro plant der Blogger und Journalist Befeqadu Haylo verschiedene Projekte über Meinungsfreiheit und Hate Speech im Netz. Er reagiert eher gelassen auf die letzten Verhaftungen von Journalisten, gemessen an der Situation vor Abiy Ahmed.
Die Leute hören auf, sich selbst zu zensieren. Natürlich hat Abiy Ahmed nicht alle Antworten, aber immerhin trauen sich mittlerweile die Journalisten wieder, öffentlich zu sagen, dass es Repressionen gibt.
Mehr Pressefreiheit in Äthiopien, zumindest ein bisschen. Ein Bericht von Livia Giuliani und Kolja Unger war das. Und nun ein kurzer Blick zum Sport. Vielleicht freuen Sie sich ja auch schon auf 2024 und die EM zu Hause in Deutschland. Zu sehen bekommen Sie die Spiele in der ARD und im ZDF dann allerdings nicht. Warum das aber nicht unbedingt schlimm sein muss, das weiß Maximilian Rieger.
Medias Res. 60 Sekunden für
Maximilian Rieger aus der Sportredaktion des Deutschlandfunks. Und bei uns ging letzte Woche auch so ein kollektives O durch die Sportredaktion, als getickert wurde, dass die Telekom die Rechte für die EM kaufen würde. Und dann haben wir uns kurz hingesetzt und gesagt, eigentlich ist es nicht überraschend, weil das ist nur die Fortsetzung eines Trends, den es ohnehin schon gibt, dass Technologiekonzerne wie die Telekom, Amazon, Facebook Sportrechte kaufen. Das kann für die Öffentlich-Rechtlichen ein Problem sein, weil sie dann nicht mehr mitbieten können, einfach weil deren Betrag zu sehr gedeckelt ist. Kann dadurch eine Chance sein für andere Sportarten, die noch nicht so bekannt sind wie Fußball und auch für hintergründige und investigative Formate. Und für mich als Zuschauer ist immer noch die Gewissheit da, Finale, Halbfinale, Eröffnungsspiel, alle Spiele der deutschen Mannschaften werden wir sehen. Alles werden wir wahrscheinlich nicht mehr frei empfangbar sehen. Und dann ist aber wirklich die Frage, muss man das bei dieser Fußball-Heim-EM wirklich tun?
Mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge, also Maximilian Rieger aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion. Sie berichtete über Korruption, über Geldwäsche und über Vetternwirtschaft. Dann wurde sie umgebracht, mitten in Europa. Die Rede ist von Daphne Caruana Galizia. Rund 2 Jahre ist es her, seit die bekannteste Investigativjournalistin Maltas durch eine Autobombe ermordet wurde. Letzten Freitag hat die maltesische Regierung eine Erklärung veröffentlicht, in der sie eine unabhängige öffentliche Untersuchung des Mordes ankündigt. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen hat das Thema von Beginn an begleitet und ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Kitt.
Herr Mier, warum hat es denn bis heute noch keine unabhängige Untersuchung des Mordes gegeben? Warum hat das so lange gedauert?
Weil die maltesische Regierung offenkundig kein Interesse hat an einer Aufklärung. Nach allem, was wir ja dank journalistischer Recherchen, dank Recherchen von Reporter ohne Grenzen und anderer wissen, ist, dass bis in höchste Regierungskreise sehr nah an den Premier Joseph Muscat hinaus offenbar Kreise in den Mord verwickelt waren.
Dem Vorsitz der Untersuchungskommission wird nun der ehemalige Richter und Verfassungsrechtler Michael Malia haben. Ist er die richtige Besetzung?
Also wir haben zumindest Fragen an ihn und alle Mitglieder, auch weil ja die Kommission das so lange gedauert hat, bis diese Public Inquiry eingeführt wurde. Und wir werden das erstmal sehr, sehr kritisch beobachten. Und die Familie, mit denen wir in sehr engem Austausch sind, haben zumindest große Fragen.
Der Europarat hat den Schritt der maltesischen Regierung begrüßt, teilte aber ebenso mit, dass er die Arbeit der nun eingesetzten Untersuchungskommission sehr genau und aufmerksam verfolgen werde. Sie sagen auch, diese Kommission muss nun unbedingt unabhängig arbeiten. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das passiert? Und ja, wie könnte das garantiert werden?
Also wir sind ja erstmal froh, dass es diese öffentliche Untersuchung gibt, denn wir haben seit 2 Jahren darauf gedrungen, öffentlich in Stellungnahmen, in Gesprächen auch. Wir haben ja ein Gespräch mit dem Premier selber gehabt, mit Joseph Muscat schon vor einer Weile, Reporter ohne Grenzen. Ich bin erstmal ehrlich gesagt nicht so zuversichtlich, dass die maltesische Regierung versuchen möchte, unabhängig aufzuklären. Und umso wichtiger ist es, dass wir weiter den Druck aufrechterhalten. Und das machen wir.
Die Entscheidung der maltesischen Regierung für diese unabhängige Kommission kam ja 6 Tage vor Ablauf des Ultimatums, das die Parlamentarische Versammlung des Europarats den Behörden in Malta gestellt hat. Wie entscheidend war dieses Ultimatum?
Ich denke, das war sehr wichtig. Ohne dieses Ultimatum hätte das Malta vermutlich nicht gemacht. Und auch an der Stellungnahme der maltesischen Regierung hat ja die maltesische Regierung ihre Kritik am Europarat geübt. Und ich glaube, ohne dieses Ultimatum wäre das nicht gelungen. Und da muss man, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, wie wichtig der Europarat sein kann. Das ist ja eine Institution, die hier in Deutschland leider oft gar nicht so stark wahrgenommen wird. Aber gerade in diesem Fall, aber wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern übrigens, kann der am Ende doch auch eine gewisse Kraft entfalten.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen über die schleppenden Ermittlungen im Mordfall Daphne Caruana Galizia. Vielen Dank.
Danke auch.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, ich bin Christina Wann von der Essener Lokalredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und wir berichten morgen über die Tuttmann-Schule in Stoppenberg. Das liegt im Essener Norden und die muss ganz spontan geschlossen werden, weil sie abgesagt ist. Schon im Mai gab es da verdächtige Risse, aber da hat die Stadt noch beruhigt, hat ein paar Markierungen angebracht und gesagt, wir beobachten das mal. Und offensichtlich hat sie nicht ganz so genau immer beobachtet. Jedenfalls schlug die Schulleitung jetzt Alarm, hat gesagt, da muss mal ein Statiker her, das bewegt sich doch ein bisschen zu sehr. Und tatsächlich hat der Statiker, nachdem er sich die Klassenräume ein bisschen genauer angesehen hat, gesagt, nee, wir können hier keine Schüler mehr reinlassen, die Schule wird geschlossen. Die Tuttmann-Schule selbst hat eine kleine Dependance, da will man jetzt so eine Notfallbetreuung organisieren. Wie es ansonsten weitergeht, werden wir natürlich in den kommenden Tagen verfolgen und recherchieren.
Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. All unsere Beiträge finden Sie natürlich online und in unserer DLF-Audiothek. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.